Der Weiberfitzler.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Ich hoffe, dass jeder weiß, was ein Weiberfitzler ist. Das ist eigentlich so eine bayerische Redensart für einen, der immer an Frauen hinbaggert. So muss man es mal sagen.
Casanova.
Und die heutige Folge ist sehr spannend, finde ich. Aber sie ist vor allem auch einfach und das ist vielleicht auch mal ganz gut nach unseren Agentengeschichten und was wir alles so erzählen, dass mal was Einfaches kommt.
Ja, vor allem wirkt es durch Einfachheit. Ja, ihr habt schon, was ist gerade gesagt, einige wilde Geschichten in unserem Podcast gehört, vielleicht auch selbst erlebt oder in eurem Umfeld. Aber diese Story hat uns so gut gefallen, weil sie so oder ähnlich sehr, sehr oft vorkommt.
Und es geht heute um einen 47-jährigen Mann, den Dennis. Und seine Geschichte kommt in meiner Praxis so oder so ähnlich wirklich sehr, sehr häufig vor. Aber nicht immer dauert die Arbeit mit den Klienten dann so lange, dass man die Hintergründe so gut erkennen kann wie in dieser Geschichte. Drum haben wir sie ja auch ausgewählt.
Vielleicht stellen wir uns noch mal ganz kurz vor, die Andrea und ihre Praxis. Die Praxis, wenn wir es gerade hören, heißt die Beziehungspraxis, ist in München. Und die Andrea ist Sexual- und Paartherapeutin. Mhm. Und die Indra ist meine Frau und die Journalistin. Und ich bin auch Journalist und bin der Mann von Indra.
Genau, die zwei haben eine Beziehung miteinander und ich habe die Beziehung mit meiner Praxis.
Eine eigentlich ganz normale Geschichte, oder wie aus dem König der Prinz wurde.
Dennis ist der ältere Sohn von einer konservativ geprägten Familie in einem Münchner Vorort. Es gibt einen weiteren 3 Jahre jüngeren Bruder, den Mirko.
Dennis war ein geplantes Kind und wurde von den Eltern und auch von den Großeltern mütterlicherseits, die im Nebenhaus wohnten, extrem intensiv betreut, ja, also alles lief fein.
Ja, und später kam dann der Mirko dazu, wie schon gesagt, und auch er war ein Wunschkind, das heißt, es war alles geplant, so. Gewünscht, aber geplant weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war es gewünscht.
Genau, und vermutlich kam es zu einer, wie man es früher sehr häufig so hatte in der damaligen Zeit, zu einer sogenannten unglücklichen Entthronung.
Unglückliche Entthronung, klingt gut. Also wie so oft zu der Zeit bekam man halt Kinder.
Darf ich mal kurz fragen, welche Zeit?
Ja, 60er, 70er
Jahre. 70er Jahre. Und wie so oft in dieser Zeit bekam man Kinder und machte sich gar nicht so viel Gedanken darüber, wie es vielleicht für die schon existierenden Geschwister war. Ja? Andrea sagt, sie hört ganz oft so Geschichten wie, meine Mutter war dann plötzlich weg im Krankenhaus und dann kam sie mit meinem Bruder zurück. Simsalabim, das war halt damals so.
Wenn ich das auch mal sagen darf, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube 74 ist tatsächlich das gewesen, dass die ersten Männer mit in den Kreißsaal durften. Also da hat sich einfach ganz, ganz viel geändert.
Ja, ich glaub,
und heute ist es ja so, also dein Geschwisterchen bringt dir bestimmt ein tolles Geschenk mit, also so haben wir das gemacht,
genau.
Damit das Brüderchen oder Schwesterchen möglichst positiv verkauft wurde, ja, und nicht sofort attackiert.
Absolut, es war bei unseren Kindern auch so.
Siehste?
Als unsere Tochter ein Geschwisterkindchen bekam, haben wir das natürlich alles erklärt, lange vorher. Und bevor sie den Kleinen gesehen hat, gab es erstmal ein Geschenk. Und das war ungefähr das, was sie, es war damals eine Babyborn-Puppe, weiß ich noch.
Wir haben darauf geachtet, dass die Puppe möglichst realistisch ist, ein Junge ist, ein Dödel hat.
Ja, siehste. Aber früher war das natürlich ein bisschen anders. Früher war es sehr üblich, dass ein älteres Kind dann auch auf die Jüngeren aufpasste. Das war damals halt einfach so, ne?
Das war bei mir aber auch so.
Du bist ja jetzt auch nicht mehr 20.
Nein.
Aber wir haben zum Beispiel die Letizia, unsere ältere Tochter, auch schon mal auf den Konsti aufpassen lassen, oder?
Ja, aber nicht so wie früher.
Nicht so wie früher, das stimmt schon mit aller Verantwortung.
Ich wollte gerade sagen, du hast heute viel mehr Fokus oder Blick auf das Kind.
Das ist richtig.
Kann ich das meinem Kind zumuten? Und früher war das keine Frage, kann ich das dem Kind zumuten? Das war halt so, Punkt aus, Ende, Amen.
Gibt auch einen Grund dafür. Gab ja auch viel mehr Kinder.
Ja.
Muss man wirklich so sagen.
Ja.
Viel mehr Kinder, als eine Mama vielleicht allein bewältigen konnte.
Genau.
Ich meine, auf so einen Schoß von einer Mama passen vielleicht 2, aber nicht 5 Kinder. Zumindest nicht gleichzeitig. Und heute ist es, das spreche ich auch für uns, heute springen in unserem Fall auch zwei Erwachsene um zwei Kinder herum und geben sich sehr, sehr viel Mühe. Und
genau. Früher
musste einfach vieles auch einfach so laufen.
Das war der Helikopter.
Nein, wir sind keine Helikoptereltern. Nein, sind wir nicht. Naja, ich weiß nicht genau, weil in manchen Situationen vielleicht schon.
Ja. Und jetzt gucken wir mal in so Familien, wo es ländlich oder vielleicht sogar bäuerlich lief, da hatten doch die Kinder gar nicht die Gelegenheit, den ganzen Tag auf dem Schoß ihrer Mama zu sitzen, die da mitgeholfen hat. Und ich habe zum Beispiel einen Kollegen, ganz spannend, in Niederbayern aufgewachsen übrigens, und der ist das, und jetzt haltet euch fest, der ist noch viel, viel jünger als ich, das 10. von 13 Kindern.
Wow!
Ja, was glaubten ihr, wie das wohl gelaufen ist?
Total.
Wahnsinn. Unvorstellbar.
Es ist unvorstellbar.
Also halten wir es vielleicht nochmal kurz fest. Der Dennis war der König, der wurde gehätschelt und getätschelt von den Eltern und auch von den Großeltern. Mhm. Und als der Mirko auf die Welt kam, haben die es verpasst, den Dennis mitzunehmen. Und der König war plötzlich nur noch der Prinz. Das ist die unglückliche Entthronung.
Genau.
Der erste Termin.
Ja, es kommen zu mir Dennis und seine Langzeitfreundin Tatjana. Also mal wieder ein Paar, das gemeinsam kommt.
Du, was ist eine Langzeitfreundin, Andrea?
Ja, also da sind die beiden nicht wie ihr seit 20 Jahren verheiratet, aber die sind seit 12 Jahren ein Paar.
Okay.
Und für mich zählt das wohl schon hoch.
Heutzutage meinst du?
Okay.
Ja, ich habe Langzeitfreundin gesagt, aus folgendem Grund, weil die sind seit 12 Jahren ein Paar, aber wohnen erst seit 5 Jahren zusammen.
Ah.
Genau, also sind nicht verheiratet, also deswegen Langzeitfreundin. Und sie haben auch von diesen 12 Jahren 10 Jahre keine Körperlichkeiten mehr.
Oh, Potz, das finde ich jetzt allerdings schon 10 Jahre, das ist ja quasi eine Langzeitabstinenz.
Krass.
In einer Langzeitbeziehung.
In einer Langzeitbeziehung, eine Langzeitabstinenz.
Genau.
Und Andrea, sie erzählt ihr das mit Tränen in den Augen, also dass sie keine Körperlichkeiten mehr miteinander haben und er hat währenddessen verlegen weggeschaut.
Ja, genau.
Dennis und Tatjana, die haben sich in der Bar kennengelernt, beim Ausgehen, am Abend, wie das so oft passiert.
Das war vor 12 Jahren. Vielleicht jetzt aus heutiger Sicht ein bisschen oldschool. Ja, man ist damals in eine Bar gegangen, nicht über Tinder oder sonst irgendwie. Aber interessant, Tatjana hat ihn, also den Dennis, angesprochen.
Also ich möchte mal sagen, das ist schon verwunderlich heutzutage, weil ich glaube, in der Bar lernen sich schon noch mal die ein oder anderen kennen, aber die meisten machen es tatsächlich online. Oder gibt es denn da Statistiken, wissen wir das?
Inzwischen werden es immer mehr, die sich
online… Es werden natürlich immer mehr,
klar. Ich glaube, inzwischen 50%
Also wo
so.
Zumindest online irgendwie im Spiel ist, wenigstens
online
das Dating.
Online oder auch… Also es muss ja nicht nur Tinder sein, sondern auch irgendwie Instagram,
natürlich.
TikTok, bla bla, genau, schau dir die mal an.
Aber hier zählt natürlich jetzt auch irgendein Datingportal, das zwei in eine Bar bringt, dann ist es doch wieder eine Bar. Das ist die Frage, wie es
genau.
ist. Ja?
Aber wir reden jetzt gerade darüber, sie spricht ihn an. Das
genau,
ist ja schon
das
mal
ist
cool.
Ist es eigentlich, genau. Grundsätzlich finde ich das total super, wenn Frauen Männer ansprechen. Das ist übrigens in anderen Ländern völlig normal, dass Frauen auch Männer ansprechen. Das ist nur in Deutschland so verkopft.
Es gibt aber auch Länder,
wo das
gar nicht
ist.
Gewünscht ist. Also.
Stimmt. Genau, in Holland zum Beispiel oder keine Ahnung, da ist es so, dass die Frauen…
Und
die
es gibt auch nicht wenige Länder, wo eine Frau gar nicht alleine in eine Bar gehen darf.
Absolut.
Gibt's das möchte ich ganz kurz mal sagen. Und da sind wir wieder bei dem Thema der Emanzipation, an das wir ja hier auch immer wieder mal stoßen. Und wenn ich das aus meiner Praxis mal berichten darf… ist es oft heute immer noch so, dass es merkwürdig ist, wenn die Frau den Mann anspricht.
Echt?
Und nicht umgekehrt. Also oft wird immer noch ein klassisches Verhalten vorausgesetzt, sowohl von Mann weniger, aber oft auch von der Frau.
Muss ich schnell was sagen? Spatzel, bei uns ging es jetzt nicht um Ansprechen, wir haben uns in der Arbeit kennengelernt, aber du hast den ersten Schritt gemacht, Babylein, weißt du das noch? Du hast den ersten Schritt gemacht.
Das würde ich jetzt so nicht sagen.
Das würde ich auf jeden
Wie,
Fall
ich
so
den
sagen.
Den ersten Schritt gemacht.
Du hast mir die Brille abgenommen und hast mich geküsst. Bam.
Oh. Auf Gott, das stimmt.
Was ich hier alles erfahre.
Das stimmt. Tatsächlich, es stimmt.
Also, der Mann spricht die Frau an, bezahlt die Rechnung, macht den Heiratsantrag.
Darf ich noch ganz kurz
Koffer,
was dazu
die Tür
sagen?
Auf.
Nein. Nein. Okay, Markus, vielleicht nicht ganz so klischeehaft, aber ich denke, und das ist mir wichtig, so emanzipiert, wie wir Frauen oft tun und es uns in vielerlei Hinsicht vielleicht auch wünschen würden, dass wir wären, ist es aber nicht. Oder noch nicht.
Emanzipation ist immer gut, wenn es zum Vorteil hilft.
Ja.
Wenn es dann schwierig wird, dann müssen wir gar nicht emanzipiert sein. Richtig?
Ja, richtig, richtig, richtig.
Also ich muss jetzt mal ganz kurz was sagen.
Ich sehe schon, sie platzt.
Stimmt, habe ich gemacht, aber ich habe das nur gemacht, weil du so gentlemanmäßig gewesen bist und ich gewusst habe, du hättest mich nie als Erster geküsst.
Was?
Hättest du nicht
ja,
gemacht.
Ja, das stimmt. Nee, in der Situation, in der wir waren, hätte ich es nicht gemacht.
Hättest du nicht gemacht. Und es war irgendwie so, naja, habe ich mir gedacht, mach jetzt einfach mal so.
Ist ganz, schön, gut ganz schön emanzipiert, Spatzelchen, finde ich das.
Ja, aber ich bin jetzt auch nicht die, die jetzt hier irgendwie, wisst ihr, so, also, naja, keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, ich muss das machen.
Absolut, bist du sonst gar nicht, aber das war halt so, die Situation. Ich verstehe das schon. Aber es war cool. Ich fand es gut.
Zurück zum Paar Dennis und der emanzipierten Tatjana, so nennen wir sie jetzt mal. Nein, ist ja nur, weil sie ihn angesprochen hat. Ich finde es ja toll, dass sie es gemacht hat.
Genau so
und
war's.
Er fand es auch toll, ne?
Genau so war es. Es imponierte ihm, dass sie den Mut hatte. Also genauso wie du auch gerade sagst, Markus. Und das hat er auch glaubhaft vermittelt. Und wir kommen später noch darauf, wieso Dennis ausgerechnet so ein Typ Frau besonders gut gefällt.
Und ihr vereinbart, euch jetzt erstmal einzeln zu sehen, also alleine mit Dennis und alleine mit Tatjana, ne, die treffen mit dir. Mhm. Warum ist das eigentlich sinnvoll? Ich fände es irgendwie merkwürdig. Also wenn ich eine Paartherapie gehe, warum einzeln?
Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich bin da bei dir, Spatzel. Man muss jetzt aber da voraussetzen, glaube ich, dass wir jetzt ein relativ großes Vertrauensverhältnis haben und wir hätten jetzt nicht so viele Themen, die wir nicht voreinander besprechen müssten.
Mhm.
Aber ich glaube, dass das nicht unbedingt in allen Paaren so sein muss und wenn das nicht so ist, dann ist es, glaube ich, schon eine Hilfe, wenn man mal so eine Einzelsitzung hat, könnte ich mir vorstellen.
Ich habe da ja nicht irgendwie einen Plan, dass ich sage, gibt's ja auch, wir machen eine gemeinsame, dann jeder eine einzelne und dann wieder eine gemeinsame, sondern in dem Fall war das von dem Paar selbst gewünscht. Und genau. Und es ist ja auch so, dass in einer Paar- oder Einzelsitzung vielmehr es nicht darum geht, dass der eine dann über den anderen schimpft oder ihn irgendwie ausrichtet, sondern es ist doch durchaus ein Unterschied, wenn man vor dem Partner über Dinge spricht oder ohne Partner, auch wenn es nicht die Dinge sind, die den Partner betreffen. Man ist einfach unbefangener.
Aber ist es jetzt nicht für eine Beziehung kontraproduktiv, wenn die Leute ja eh schon nicht reden? Also wenn jetzt jeder einzeln zu dir kommt, erstmal?
Das ist ein super Einwurf. Es kann nämlich sein, wenn ein Paar schon ein Kommunikationsproblem zum Beispiel hat, ja, weil die immer voreinander nichts reden und weil die sich schonen. Und wenn man dann eine Einzelsitzung macht, dann verstärkt man das Problem. Und bei dem Paar waren die Einzelsitzungen auf jeden Fall selbst vorgeschlagen.
Was hat Tatjana im Gepäck?
Tatjana kommt aus einer relativ armen Familie, wo die Eltern beide arbeiten mussten. Sie hat auf jeden Fall keine Geschwister und die Beziehung der Eltern war jetzt auch nicht so berauschend. Die wurden auch sehr früh Eltern, also früher als gedacht. Und Tatjana war anders als Dennis, nicht geplant.
Mhm. Ja, Tatjana, es tut mir sehr weh, das jetzt so sagen zu müssen, aber es war so, war ein Unfall. Und die Ehe der Eltern entwickelte sich leider auch nicht besonders gut. Es gab immer mehr Unzufriedenheiten auf beiden Seiten der Eltern. Jeweils der andere wurde dafür verantwortlich gemacht und es gab ja ganz, ganz viel Streit in dieser Familie.
Ich sehe da einfach ein junges Paar, das viel zu früh Verantwortung für ein Kind übernehmen muss und beide schwer arbeiten müssen, weil sie einfach die materiellen Umstände nicht hatten, dass die Mama lange zu Hause bleiben konnten und hatten halt einfach viel Stress.
Also ich kann mir vorstellen, dass die Beziehung von Tatjana zu ihren Eltern, wenn die so viel im Stress waren, auch nicht so die herzlichste war, wenn die auch gar nicht so gewollt war. Ist es ja doch was, was die Eltern nicht einfach dann herzaubern können, dass die große Liebe entsteht zu dem Kind. Es gibt bestimmt eine genetisch vorgegebene Liebe in irgendeiner Form, aber wenn das jetzt nicht so richtig gewollt ist, kann ich mir schon auch vorstellen, dass gerade wenn es eng wird, also emotional eng wird oder wenn es stressig wird, dass das nicht so durchkommt.
Mhm, genau so war es, Markus. Und eben weil die Eltern mit sich selbst sehr beschäftigt waren, hat sich auch keine wirklich tragfähige Beziehung zu ihrer Tochter entwickelt. Und das gipfelte dann letztendlich auch noch in der Trennung der Eltern.
Auch noch. Und das damals. Ja. Das war ja auch ganz schlimm.
Ja.
Auf jeden Fall hatte der Vater nach kurzer Zeit wieder eine Frau kennengelernt und macht sich dann gegenüber der Tatjana rar, weil er sich voll auf die Frau stürzt und in ihr Leben oder in sein neues Leben. Er bekam mit der neuen Frau dann noch zwei Kinder und im Grunde verlor dann die Tatjana ihren Papa komplett, was wahnsinnig traurig ist, finde ich.
Furchtbar. Grauenhaft.
Ihre Mama war dann alleinerziehend und kam kaum über die Runden. Kindergarten, Schulzeit. Tatjana, ja, war häufig sich selbst überlassen. Er hat ja auch keine Geschwister, also war ganz, ganz, ganz allein. Mhm. Aber unterstützte ihre Mutter so gut es irgendwie ging.
Ja, und das ist ganz oft so. Und sie lernte das, was ihr später noch vor die Füße fallen wird, nämlich Anpassung. Und nicht nur Anpassung, sondern im Grunde Überanpassung. Mhm. Bloß nicht unangenehm auffallen, nicht noch Schwierigkeiten für die Mama machen, die es ja eh schon so schwer hat, damit ich die Mama nicht auch noch verliere.
Was hat Dennis im Gepäck?
Andrea, du erfährst von Dennis, dass er in einem, naja, recht konservativen Haus aufgewachsen ist. Also der Vater ging arbeiten, okay, die Mutter war zu Hause, hat sich um die Familie gekümmert. Die Rollenverteilung war da ganz klar definiert, wie oft zu der Zeit auch damals.
Ne? Genau. Der Vater versorgte monetär und die Mutter hat den Haushalt geschmissen. Und was jetzt aber wichtig ist, laut Dennis hatte sie auch die Hosen an.
Das ist nicht so üblich in der damaligen Zeit.
Er beschrieb seinen Vater sogar als Lappen.
Als Waschlappen.
Wie hat er das denn gemeint? Er hat ihn als Lappen beschrieben. Ja, warum?
Also im Sinne von Konfliktvermeider. Also er hat halt auch gegenüber der Mama nie aufbegehrt. Also die hat gesagt, wo es lang geht und er hat sich unterworfen oder es geduldet. Vielleicht hat er sich auch gedacht, es ist mir doch wurscht.
Da muss ich ganz kurz einwerfen. Mein Vater ist ein recht männlicher Vater, ne? Aber mein Vater sagt immer, die Regierung, wenn er von meiner Mutter spricht.
Das ist stark.
Die Regierung.
Naja. Ja, wobei da auch manchmal nicht klar ist, wer die Hosen anhat.
Nein, bei meinen Eltern ist nicht ganz klar. Das wechselt tatsächlich, ist ganz lustig. Gut, wir kommen zurück zur Geschichte. Ich wollte jetzt nicht abdriften hier.
Naja, ich möchte jetzt mal sagen, der Vater war nicht der Härteste. Der war und
lappig.
So ist es dann wahrscheinlich auch bei dem Sohn.
Mhm. Im Vergleich zu Tatjana ist aber seine Familie, so klingt es jetzt, also unabhängig jetzt mal von dem Lappen, relativ stabil gewesen, oder? Also wie war denn die Beziehung zwischen den Familienmitgliedern?
Also da fällst du gleich drauf rein, weil der Schein nämlich so ein bisschen trügt. Wenn man ein bisschen, also sich vorstellt, dass ein Mensch, der grundsätzlich macht, was andere sagen, also sprich die Frau, das ehrlich gesagt nicht aus echter Überzeugung tut. Also es ist ja quasi gar nicht möglich, dass du immer die gleiche Meinung hast wie die Regierung.
Mhm. Wie der Tonangeber. Aber du meinst jetzt den Vater.
Ja.
Da habe ich mich auch gefragt so ein bisschen. Ihr wisst ja schon, dass ich nicht so der Typ aggressiver, rumschreiender Mann bin. Wobei kann ich schon auch.
Ja, weiß ich.
Muss ich jetzt mal meine männliche Ehre verteidigen? Nein, wobei, schau, da reden wir schon so in diesen Klischees, auch ich. Männliche Ehre, darum geht's ja eigentlich gar nicht. Aber man hat seine Grenzen und für die würde ich immer einstehen. Das ist schon so, ja. Aber das muss man natürlich schon auch ein bisschen lernen. Also auch, ich sehe das jetzt auch an unserem Sohn, der versucht ja auch jetzt seine Grenzen auszutesten und gerade in Konflikten dann da zu punkten, weil das ist ja das, was er dann sucht. Er sucht Konflikte und das muss man schon auch erstmal lernen. Ne?
Und die hatte übrigens unser Dennis dann eher mit der Mutter, weil der Vater hat ihn ja immer an die Mutter verwiesen.
Also ja, immer wenn es um irgendwas ging, hat er gesagt, frag Mama.
Okay. Ja, genau. Ja, er hat sich so ein bisschen hinter der Frau versteckt, das könnte man so sagen.
Also zusammenfassend kann man sagen, Dennis' Mutter hatte mit ihren beiden Jungs viel zu tun, der extrem, ein bisschen konfliktscheue Vater, Lappen in Anführungsstrichen.
Na, der war schon extrem konfliktscheu.
Hat sich da angepasst.
Und weil ich aber davon ausgehe, dass niemand aus einer echten Haltung so ein Verhalten an den Tag legt. Also, dass man sich immer anpasst und das geht eigentlich nicht. Führte das in dem Fall dazu, und es hat sich ja dann auch gezeigt, dass der Vater sozusagen die Dinge mit sich selber ausmachte. Also der ist nicht in den Konflikt gegangen, sondern hat das mit sich selber ausgemacht und hat sich letztendlich dadurch auch, wie es ja klar kommen muss, emotional auch zurückgezogen. Mhm. Und er war, und das ist jetzt natürlich ein bisschen sarkastisch gemeint, ein exzellenter Lehrmeister für Dennis.
So ist Dennis groß geworden.
Ja, genau.
Das war das Bild eines Mannes, seines Vaters,
richtig,
in dem er aufgewachsen ist.
Ja. Mhm.
Die Geheimnisse von Tatjana und Dennis.
Tatjana berichtet in ihrer Einzelsitzung, dass sie anfangs ziemlich viel in die Beziehung gesteckt hat, an Energie, also überhaupt so an Vorleistung. Ich meine, erstens mal hat sie ja sowieso schon mal den ersten Schritt gemacht und hat dann in dem gleichen Tempo weitergemacht. Es macht ihr Freude, Dennis zu verführen und der genoss das auch.
Wir erinnern uns ganz kurz, dass es ihm ja auch gefiel, dass Tatjana ihn in der Bar angesprochen hat, ne? Mhm.
So nach ungefähr einem Jahr ließ ihre Energie so weit nach, dass sie auch mal erwartete, dass von ihm was kommt. Was ja auch völlig verständlich ist.
Genau.
Vergeblich, denn von ihm kam nichts. Also man kann sogar sagen, dass Dennis nach einem guten Jahr komplett aus der gemeinsamen Sexualität ausgestiegen ist, was ich schon echt krass finde. Mhm. Es zog sich sicherlich noch eine Weile so hin, aber dann hatte Tatjana irgendwann auch keine Lust mehr, sich da Körbe abzuholen. Und das entsprach auch einfach nicht ihrem Verständnis von Partnerschaft.
Aber darf ich noch mal eine Frage stellen, Andrea, an
ja,
den Punkt?
Natürlich.
Die waren ja gerade erst ein Jahr zusammen, ein bisschen über ein Jahr.
Da wäre ich auch beleidigt, ehrlich gesagt.
Ich meine, dass die das ein Jahr aushält, ist schon mal eine…
Naja, das ging ja nicht ein ganzes
Jahr. Sie hat ein Jahr lang hat sie Gas gegeben und dann hat sie aufgehört.
Genau,
und
dann fing es so an, wo ihr so ein bisschen die Kraft ausging und sie natürlich irgendwann auch gemerkt hat, so jetzt ist aber gut der Vorleistung. Und die wohnten ja auch nicht zusammen, darf man ja auch nicht vergessen. Und erst nach Jahren sind die zusammengezogen, ich glaube nach 5 Jahren erst, was ich auch lang finde. Also
bis man zusammenzieht.
Die meisten ziehen früher zusammen. Die meisten, vor allem wenn die so relativ jung dann doch zusammenkommen, so um die 30, die waren 35 oder was er war. Genau. Und er war aber die meiste Zeit bei ihr. Also nicht mal, weil sie die größere Wohnung hatte, sondern weil es einfach bequemer für ihn war.
Also nach der Zeit, nachdem sie zusammengezogen sind, könnte man ja meinen, dann ist das super, aber es ging weiterhin so, wie es vorher lief, dass er passiv war.
Genau.
Im Grunde klingt das ja ein bisschen wie bei seinen Eltern, ne? Also die lebten das ja sehr ähnlich mit ihrer Rollenverteilung.
Stimmt, klingt so.
Die hatten zwar jetzt keine Kinder, aber das war auch der einzige Unterschied zu den Eltern, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
Mhm. Und das fand ich auch wirklich auffallend, weil wir wissen ja, wenn man was nicht anders kennt, ist das ja auch für einen normal, wie es ist.
Also Dennis wiederum erzählt, dass er auch in früheren Beziehungen immer nach der Anfangszeit das Interesse an der Sexualität mit der Partnerin verloren hat. Und der Beziehungsbeginn war jedoch immer himmelhoch jauchzend, das heißt, da war es immer toll und er war schwer verliebt und dann ist es immer so wieder abgeflacht.
Und was hat er dann gemacht? Also sich getrennt? Weil mit Tatjana war er immerhin seit 12 Jahren zusammen.
Nee, er hat sich eigentlich gar nicht getrennt, sondern er ist meistens getrennt worden.
Ja, das denke ich mir.
Mhm. Und ihr werdet es vielleicht schon ahnen oder auch unsere Hörer, was Dennis vielleicht gemacht hat und was seine Exit-Strategie war. Denn er hat sich immer so circa nach einem Jahr, also dieser heißen Verliebtheitsphase, immer Affären gesucht.
Ach komm.
Ja.
Und in diesen Affären hat er den Ton angegeben. Also er bestimmte über Nähe und Distanz. Ganz andersrum, als es bei ihm zu Hause war.
Mhm. Und mit Tatjana war das dann wie mit so einer Art Hauptfrau oder wie?
Ja, also sie war, das sind jetzt natürlich meine Worte so ein bisschen, sie war sozusagen sein Hafen und die anderen Frauen die Inselchen, die er nach Belieben besuchte und manchmal übrigens auch mehrere gleichzeitig.
Der Segler.
Mhm, das Sailing Man, das Sailor.
Und da hat Tatjana nie was gemerkt?
Offenbar nicht. Aber ich habe das ja auch nur von Dennis gehört in der Einzelsitzung und nicht von ihr.
Mhm.
Ich muss dazu sagen, dass ich in unserem Einzelgespräch schon auch gemerkt habe mit ihr, dass sie auch nicht mehr richtig in der Beziehung drin ist. Also sie war schon emotional ganz schön entfernt und draußen aus der Beziehung. Das nur mal nebenbei bemerkt.
Okay, also sie führt ihm sozusagen den Haushalt, sie bekocht ihn. Das wirkt ja auch eher, sie haben keinen Sex mehr seit 10 Jahren. Das ist ja, muss man auch mal, das ist ja auch Wahnsinn.
Aber das muss man auch mal aushalten.
Das muss man auch mal aushalten. So lange. Also sie ist eher Mama statt Partnerin. Von Augenhöhe ist da ja also gar nicht zu reden, ja?
Genau.
Ja, also ich finde 10 Jahre, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf, von 12 Jahren, das ist schon eine Hausnummer. Mhm. Und ich frage ihn, was ihn in der Beziehung mit Tatjana eigentlich hält, also was sie eigentlich miteinander verbindet.
Genau. Und er sagt, ja, die Beziehung ist nett. Also nett.
Ja, nett.
Und es gibt keinen Streit. Ist also nett. Und alles ist harmonisch und die Urlaube sind schön, ist einfach nett.
Das sagt er.
Sagt er.
Spatzel, was sagst du jetzt dazu?
Ja, das ist schon hardcore. Aber ich muss jetzt mal sagen, das ist ja, wie du vorher gesagt hast, Andreas, seine Exit-Strategie. Mhm. Dass er das immer so abflacht und wegdrückt. Mhm. Das hat er ja von zu Hause so gelernt. Aber was ich eher verwunderlich finde, und das muss ich auch sagen, ist, dass sie das 10 Jahre lang aushält. Mhm. Weil das finde ich jetzt tatsächlich schwierig. Aber sie ist ja auch so ein Anpassungshaschall, wie ihr vorher gesagt habt. Also auf jeden Fall gesteht er, der Dennis, auf etwas Nachfragen, dass er auch nicht gern alleine ist und die Beziehung mit Tatjana schon auch ganz schön bequem ist, ja klar.
Ja.
Super. Überhaupt ist er ganz schön viel unterwegs, hat viele Freunde oder Bekannte und ist eher so der Typ Aktionismus pur, der Sailor halt. Sailor.
Also das ist jetzt wieder so ein Punkt, wo ich mich frage, wie kann man in so einer Beziehung bleiben? Katastrophe, aber ich weiß natürlich auch, wenn man da mal drin ist, kommt man da auch und jemanden ja auch lieb gewonnen hat. Es gibt ja auch viele schöne positive Seiten.
Ja.
Kommt man da auch so leicht nicht wieder raus.
Ja.
Ich würde es jetzt mal betriebsblind nennen von ihrer Seite her, ne?
Es ist vielleicht nicht nur betriebsblind, sondern sie weiß es ja, sie merkt es ja. Und sie merkt ja, je mehr sie zerrt, desto weniger bekommt sie. Ja, das ist ja dann so die Dynamik. Und je mehr sie zerrt, desto mehr geht er in die Distanz. Ne? Das ist ja so dieses ganz typische, in der Nähe bleib mir fern und in der Ferne komm mir nah. Ja, das ist so dieses Bindungsmuster. Und das ist ja wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Naja, die beiden treffen sich. Sie hat halt auch gelernt, sehr viel auszuhalten in Beziehung. Das heißt, sie ist schon mutig, spricht ihn an. Also sie ist jetzt kein Haschall, wie du vorher gesagt hast. Aber was das betrifft, so ihre Schmerzgrenze ist da relativ niedrig.
Aber ausprobiert hat sie ja auch nichts. Sie hätte ja auch jetzt in 10 Jahren mal die ein oder andere Strategie versuchen können. Ne? Meine Oma hat mal zu mir gesagt, wenn du jemanden halten willst, musst du ihn gehen lassen.
Ja, aber dazu ist sie nicht bereit, weil sie will ja niemanden mehr verlieren. Das ist ja so. Sie hat den Papa verloren und sie hatte immer Angst, die Mama zu verlieren. Und sie hat natürlich jetzt auch Angst, ihn zu verlieren. Und
warum?
Ich weiß, du, wie viele Menschen in Beziehungen sind, nicht weil sie in Beziehung sein wollen, sondern weil sie eine Beziehung brauchen. Weil sie entweder nicht wissen, wer sie sonst sind ohne einen anderen, weil sie glauben, man ist nur mit Partner vollständig, weil das Außen das möchte, weil sie einfach Ängste haben. Unglaublich viele Menschen, also erschreckend viele, sind in Beziehungen nicht, weil sie so, wie soll ich sagen, so viel Liebe haben, die sie unbedingt verschenken wollen, sondern weil sie eigentlich nach der Liebe vom anderen gieren.
Krass, gell?
War eine ganz tolle Aussage und ich glaube, dass viele Menschen, die uns gerade zuhören, das nie wieder vergessen werden, was du gerade gesagt hast.
Total. Auf jeden Fall beendet ihr das Ganze, dass die beiden, weil es steht ein Urlaub an, sich nach dem Urlaub wieder melden, steht ein gemeinsamer Urlaub an, aber dann kommt Dennis plötzlich alleine.
Dennis allein zu Hause.
Also, Tatjana war weg. Und zwar ganz weg, weil die ist nicht allein in Urlaub geflogen, sondern die ist erstmal zu einer Freundin gezogen, ausgezogen aus der gemeinsamen Wohnung.
Und auch nicht mehr zu dir gekommen, Andrea.
Genau, sowas.
Ja. Also mich wundert es ehrlich gesagt, ich habe es ja vorher schon gesagt, nicht. Aber was mich interessiert, der Dennis ist ja so ein Fremdgänger gewesen. Oder der hat Affären gehabt. Hat sie das gewusst?
Also wir hatten ja diese 2 Einzelsitzungen zunächst und sie war emotional aus der Beziehung ja schon wirklich
richtig,
fast
das hast du
draußen.
Gesagt,
das hast du gesagt.
Er hat mir erzählt dann danach, wie es aussieht, dass er eben oft als Exit-Strategie nach einem guten Jahr oder so anfängt, fremd zu gehen und da eben so ein bisschen mit den Mädels darum zu machen. Und das ist natürlich für mich immer schwierig, weil ich werde jetzt hier zum Geheimnisträger. Da muss ich jetzt mal gucken, wie kriege ich das dann in einer gemeinsamen Sitzung hin?
Blöde Situation,
oder,
ne?
So, und hab mir gedacht, naja, die sollen jetzt erstmal in Urlaub fahren und dann kommen die wieder und dann überlege ich mir auch im Vorfeld, was mache ich jetzt? Spreche ich das an? Spreche ich das nicht an? Sage ich ihm, er muss es erstmal mit ihr klären oder kann ich damit leben? Also, das ist ja auch so eine Sache, weißt du, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, was du mit jedem gleich machst, sondern es ist ja immer ein bisschen ein Unterschied, wen hast du vor dir sitzen?
Okay, aber man merkt aber trotzdem jetzt, also er macht ganz viele Termine, also sie ist raus, er macht ganz viele Termine mit dir, weil er jetzt, wo sie weg ist,
ja,
die Panik kriegt,
ja,
und sie unbedingt zurückhaben will.
Genau, so ist es, weil er jetzt merkt, ja, boah, das ist jetzt schon scheiße, so ganz alleine. Also er kommt jetzt in die Pötte, wie es ganz oft ist, wenn eine Trennung im Raum steht, kommt der andere oft, der die Trennung weniger will, mhm, in die Pötte. Auch wenn er vorher vielleicht gemeint hat, er hat Oberwasser, hat er jetzt gemerkt, oh, hu, also so einfach, wie er sich das vorgestellt hat, geht das wohl doch offensichtlich nicht an ihm vorbei.
Und will er denn von dir einen Rat haben, wie die Tatjana wieder zurückbekommen,
ja,
kann?
Ja, genau so ist es. So, also ich erzähle euch jetzt mal, was ich in den nächsten Sitzungen alleine natürlich mit Dennis alles gemacht habe und vor allem, was ich erfahren habe.
Mhm.
Also ich habe erfahren, dass Dennis ein Typ maßloser Mensch ist. Also er hat wenig Mitte, also wenig Balance. Entweder arbeitet er 24/7 oder gar nicht. Er trinkt oder isst zu viel oder er macht Null-Diät oder er ist himmelhochjauchzend verliebt oder er langweilt sich zu Tode. Also das sind immer so Extreme, die er hat.
Kenne auch so Leute. Also was, mhm, heißt, das ist ja immer so ein bisschen schwer, weil man muss jemanden schon wirklich gut kennen, um das dann auch so sagen zu können, dass das, ja, so ein Mensch ist. Vielleicht hat er ja auch nur ein paar so Züge, aber kenne ich auch. Und am Ende wird denen dann immer alles zu viel.
Genau, genau. Und so war es letztlich bei Dennis ja auch. Also erst denkt immer dran, es ist die große Liebe und es ist alles super und er will möglichst viel Zeit mit den Frauen verbringen und irgendwann kommt der Punkt, wo er sich nicht mehr spürt, dann wird ihm alles zu viel, sodass er dann den Frauen das Gefühl gibt, du klammerst viel zu sehr, das ist mir alles zu viel. Und by the way, das tun die ja auch, die Frauen. Je weniger sie dann von ihm bekommen, desto mehr fangen die zu klammern an.
Und wenn sich die Frauen dann auf ihn eingelassen haben, also angebissen haben, mhm, oder wie auch immer, mhm, dann lässt er sich fallen. Lutsche, das ist, wir haben einen Hund hier, mhm, der frisst jetzt
Wir
was.
Wissen nicht, ob ihr das jetzt hört, aber unser Hund frisst gerade.
Er frisst gerade einen Trockenfutter, jetzt geht er wieder zurück, holt sich wieder was, Stück für Stück.
Entschuldigung. Mhm. Aber er hat Hunger.
Talucci.
Okay.
Talucci hat Hunger. Tut uns leid.
Okay, machen wir einfach weiter. Es knabbert im Hintergrund. Vielleicht hört es auch gar nicht so. Nein, es ist so laut.
Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt, das findet ihr wahrscheinlich gar nicht so lustig, aber wir finden es lustig, weil
es
situativ
lustig
ist. Es ist lustig,
es ist quasi unser Baby, unser Podcast-Hund.
Talucci. Okay. Entschuldigung, ich kann nicht mehr weitermachen. Wir müssen jetzt eine kurze Pause einlegen, bis unser Hund ausgefressen hat.
Aber der frisst echt wirklich viel. Und ist, normal ist das nicht. Der hat, ich weiß auch nicht, was mit dem jetzt ist.
Liebeskummer lohnt sich nicht. Bei Dennis.
Es stellt sich schnell raus, dass das ursprüngliche Anliegen, an mich, Tatjana zurückzugewinnen, sich dann doch nicht realisieren ließ.
Das wollte er
übrigens
nämlich, ja,
auch in den seltensten Fällen und nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Echt?
Mhm.
Ja, da gibt's ja wahnsinnig viele Angebote auch, gell? Muss man gar nicht zu dir gehen. Im Internet gibt's ja so den Ex zurück in 30
du
Minuten.
Du und Moll.
Genau.
30 Minuten und so weiter.
Mhm. Also jetzt nehmen wir mal an, einer von euch, nur mal angenommen, einer von euch würde sich vom anderen trennen. Und glaubst du wirklich, dass das nicht eine total lange Historie hätte, bis einer von euch diese Entscheidung
natürlich
trifft?
Klar.
Da gehe ich doch nicht mal eben auf dem Internetportal, hahaha, ich mache mal schnell ein Blumensträußchen und am nächsten Tag ist alles wieder gut.
Also unser Dennis jedenfalls möchte eigentlich gern das Ruder rumreißen, aber egal was er versucht, Tatjana bleibt stur. Aber sie hat vielleicht auch durch die Gespräche mit dir, Andrea, verstanden, dass das ihr Problem ist und sie schauen muss, ob sie in dieser Beziehung bleiben möchte und wie sie vielleicht auch in einer kommenden Beziehung funktionieren würde. Ich glaube, sie hat sich selbst ein bisschen verstanden. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum sie jetzt sagt, nee, jetzt ist hier Feierabend.
Mhm, genau. Und ich glaube, in diesem Urlaub oder Vorurlaubsding ist das einfach so ein bisschen ins Rollen gekommen. Und das ist ja auch so ein Stück, Paartherapie ist halt einfach manchmal auch so ein bisschen so ein Brandbeschleuniger. Wollen ja viele Leute auch nicht, ja. Das ist auch immer so ein bisschen Angst. Deswegen haben ja viele auch so Angst. Aber es kommt ja nur das hoch, was auch wirklich da ist.
Voll.
Genau.
Manchmal wird's gut, manchmal wird's scheiße.
Ja, genau. So, also zurück nochmal zu Dennis, unserem Verdränger und Konfliktvermeider. Es dauert nicht lange, wie auch ganz oft, bis er kommt und mir verkündet, ich habe jemanden kennengelernt. Aber das sei nichts Längerfristiges, weil er das jetzt auch gar nicht will. Und er hat sich bei einer Dating-App online angemeldet und verfällt wieder in seine Beziehungsmuster.
Was ich ja voll interessant finde, Andrea, dass er weiter zu dir kommt. Also er hat ja ein unglaubliches Gesprächsbedürfnis.
Ja, er merkt ja wahrscheinlich schon auch, irgendwas stimmt da nicht. Das ist ihm ja auch nicht zum ersten Mal passiert. Auf der anderen Seite ist er aber auch noch nicht an dem Punkt, wo er sagt, so, ich will jetzt alle Karten hier auf den Tisch haben.
Aber er trifft sich mit einer, oder? Aber weiß auch eigentlich schon jetzt, dass das nichts sein wird, weil eigentlich will er ja die Tatjana zurückhaben. Komischer Vogel, wenn ich das jetzt mal sagen darf.
Und er bestimmt auch in diesen Dating-Bekanntschaften, sag ich es jetzt mal so, auch immer, wo es lang geht. Er hatte auch mehrere parallel und er signalisiert allen auch gleich, ich will da nichts Festes.
Also du hast gerade gesagt, Dating-Bekanntschaften, das heißt, es sind mehrere Frauen, die wahrscheinlich auch nichts voneinander wissen.
Nee, natürlich nicht.
Aber ja, okay, also das heißt, es geht jetzt hier nicht um Beziehung, sondern er will einfach nur ins Bett mit Frauen, oder?
Ja, ist das will vor allem seinen angeschlagenen Selbstwert natürlich jetzt,
genau,
ist es. Ganz typisches Verhalten.
Mir kommt gerade so ein Gedanke, dass Menschen nicht allein sein können, gell?
Gibt's ja, wie wir es vorher gesagt haben. Und da zählt er einfach zu.
Aha.
Er zählt dazu.
Das heißt, der used quasi Menschen wie, ich sage jetzt mal, Produkte, um sich selbst besser zu fühlen.
Ja.
Was macht man denn mit so einem?
Ich spiele mit dem Spieglein an der Wand. Das ist sozusagen, ich bin diejenige, die ihm den Spiegel hinhält, ja. Ich versuche ihn nicht zu bewerten, kennt ihr ja schon, nicht zu verurteilen, aber ich sage ihm natürlich schon, wie das auf mich wirkt, was er erzählt und genau das, was du gesagt hast, dass er die Frauen da benutzt, ob das wirklich das ist, was er möchte, was er eigentlich wirklich möchte. Also ich halte ihm den Spiegel hin, stelle ihm sehr, sehr unangenehme Fragen und offensichtlich ist das ja bei ihm hilfreich, sage ich jetzt mal. Zumindest kommt er und das muss man ja auch wertschätzen.
Das ist toll.
Ja.
Das ist toll.
Er muss einen Leidensdruck haben.
Also er merkt, er hat ein Thema und er will es irgendwie lösen. Er kommt nur selber noch nicht ganz so raus aus diesem Problem.
Finde ich auch gut. Du sag mal, wie lang kommt er denn zu dir? Und was hast du noch alles von ihm erfahren?
Dennis ist so der typische Blockklient, der geht so, der Blockklient, der kommt in Blöcken, also er kommt immer wieder mal so 2, 3, 4 Mal und dann braucht er wieder Pause. Also er holt sich immer wieder was und das muss er dann verdauen und muss das erstmal reifen lassen und dann braucht er wieder ein bisschen Pause.
Schön, wie du sagst, der holt sich immer was. Ne?
Du hast anfangs gesagt, dass diese Geschichte durch ihre Schlichtheit so wirkt und weil es so oft vorkommt.
Ja, also diese sogenannte Bindungsangst, unter der er jetzt ja leidet, ist in ganz extrem vielen Fällen wirklich in den paartherapeutischen Praxen gang und gäbe. Und ich kann einfach nur sagen, er ist derjenige, der darüber entscheidet, ob er etwas verändern möchte. Wir können Berge versetzen, Flüsse versetzen, aber keinen Menschen verändern. Das kann der Mensch nur selber.
Andrea, du hast gesagt, als Therapeutin bildest du dir immer Hypothesen.
Ja.
Das machst du. Wie? Ja. Den du dann auch nachgehst.
Ja,
in die Richtung, die du verfolgst und manchmal bestätigen sich die und manchmal nicht.
Genau, so ist es.
Was war jetzt die Hypothese bei Dennis?
Also diese Hypothesen hast du so im Hinterkopf, ah, der erzählt ja was, dann denkst du, es könnte sein, da frage ich mal danach und kennen Sie das von irgendwo und so. So, das heißt, es sind keine festgemeißelten Diagnosen, sondern es sind Hypothesen und ich glaube, bei ihm ist es so, ich denke, dass er durch diese Entthronung damals nach der Geburt des Bruders von der Mutter einfach nicht das bekommen hat, was er gebraucht hätte. Also er ist aus meiner Sicht nicht wirklich satt mehr
emotional
geworden.
Bestimmt,
ja, das glaube ich.
Ernsthaft?
Und was ich jetzt noch ganz wichtig finde, bei ihm ist es so, dass ich der Meinung bin, er müsste seine eigene Bedürftigkeit in diesem Fall auch erstmal erkennen. Und nicht nur erkennen, sondern auch spüren. Und dadurch, dass er immer in Action ist und immer beschäftigt ist und immer auf der Überholspur ist, spürt er sich ja auch so wenig. Und noch ein Punkt, der dafür spricht, ist, ihn sprechen starke und eigenständige Frauen an, weil die ihn nicht wirklich brauchen, sondern weil er bei ihnen andockt und sich da was rauszieht.
Bei
um
Tatjana war es ja auch so, ne? Sie hat ihn angesprochen.
Richtig.
Und für ihn war das eher so das Bild der, ja, wie bei seiner Mutter, ne? Der sorgenden und kümmernden Mutti.
Ja.
Anders als eine Frau auf Augenhöhe. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er keinen Sex mehr mit ihr hatte, oder?
Das ist gut möglich. Und weil Tatjana das ja auch ewig so ertragen hat, war sie ja auch so ein bisschen so lappig, wie er über seinen Vater gesagt hat, dass er ist. Und dadurch hat er natürlich die Tatjana nicht bewusst, das ist alles nichts Bewusstes, aber er hat sie dadurch auch ein Stück weit abgewertet. Und es gab dann auch keine Augenhöhe mehr. Und das über beinahe ein Jahrzehnt. Also du darfst ja auch nicht vergessen, gute Sexualität ist nur auf Augenhöhe dauerhaft möglich.
Klar. Gibt's denn da eine Lösung oder was macht man da?
Er selber muss erkennen, dass eine echte Auseinandersetzung mit seiner Geschichte und besonders natürlich auch mit der Muttergeschichte nötig ist. Ich gebe dem eine gute Prognose, weil ich einfach merke, weißt du, jemand, der kein Interesse hat, der kommt dann auch nicht mehr. Vor allem, wenn dann die Trennung war, sagt er,
klar,
die blöde
soll
Therapeutin,
ich, was soll ich
auch
bei
noch
der,
getrennt, die blöde Kuh, die soll mir doch helfen, im Grunde genommen, dass
möchte,
ich meine Ex zurückkriege.
Er möchte sich ändern.
Genau, und er hat irgendwo so einen Wunsch danach, er hat auch einen Leidensdruck, ja, aber er kann den noch nicht so ganz greifen, noch nicht so ganz nehmen. Und ich meine, es ist ja auch meine Aufgabe, ihn letztendlich immer wieder zu spiegeln und zu spiegeln und zu spiegeln.
Das heißt, im Prinzip läuft das jetzt so ab, dass ihr beide, Dennis und du, über immer wieder über seine Kindheit sprecht, über sein Leben sprecht, wie war das, wie war das, wie war das. Und Dennis irgendwann versteht, warum er reagiert, wie er reagiert. Er wünscht sich ja eigentlich vielleicht was komplett anderes, ja. Aber es ist egal, ob es Tatjana ist oder Stefanie oder Melanie oder ich weiß der Kuckuck wer. Er wird immer wieder das Gleiche erleben, wenn er sich nicht ändert.
Aber ich spreche mit ihm nicht immer wieder über seine Kindheit, sondern das macht man eigentlich nur einmalig. Und dann geht man immer mal wieder so einen kleinen Bogen zurück. Aber im Grunde geht es darum zu gucken, was habe ich denn stattdessen eigentlich für Möglichkeiten? Wie kann ich es denn jetzt anders machen? Also nicht nur immer in der Vergangenheit zu sein. Weil da kann man sich ja auch drin verhaken.
Also es gibt nur zwei Lösungen in diesem Fall für Dennis. Entweder Dennis fühlt und versteht sich irgendwann wirklich selbst, das wünschen wir ihm sehr. Oder er wird ein alter Mann und Testosteron hat sich dann auch erledigt.
Genau, und er kommt dann zu dir und fragt, sagen Sie, Frau Breu, können Sie mir vielleicht mal was zu essen kochen?
Ja, genau.
Du, dann nehme ich lieber den obligatorischen Blumenstrauß.
Wahnsinnsgeschichte. Also ich bin, glaube ich, eher bei der Tatjana, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist eher so meine Tendenz. Aber ich finde es unglaublich. Ich möchte mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei allen bedanken fürs Zuhören. Und wenn euch das gefällt, was wir machen, dann empfehlt uns weiter und abonniert uns. Da freuen wir uns sehr.
Ja,
überall da,
und ihr könnt uns auch Nachrichten schreiben über unsere Instagram-Seite Paarflüsterei mit UE. Freuen wir uns sehr. Und Antwort.
Genau.
Macht's gut.
Vielen Dank.
Tschüss.